mittendrin hinein in heftige politische Wirren, in Zeiten des Krieges, in Zeiten, wo Völker, Nationen, Herrscher um Macht ringen, um Einfluss. Mittendrin ist Gott. Und mitten hinein spricht auch Gott. Damals in Israel, im Königreich Juda, spricht Gott sein Wort zu seinem Volk. Ein Volk, das schon ziemlich am Boden liegt. Und die Propheten haben eigentlich immer wieder deutlich gemacht, die alten Propheten, die ersten Propheten, dann auch später. Schon Mose hat es dem Volk Israel angekündigt und deutlich gemacht, dass ihr so da niederlegt. Das hat was mit damit zu tun, dass ihr das erste und wichtigste Gebot, dass ihr darin nicht lebt, in der Liebe. Denn das ist das wichtigste und erste Gebot, sagt Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Weil sie ihr Herz aber geteilt ist, weil sie ihre Herzen immer wieder abwenden, weil ihr Herz nicht voll und ganz bei dem einen wahren Gott ist, der sie geschaffen hat, der sie erlöst hat, der ihnen ihre Schuld vergeben hat, der sie sich aus den Völkern zu einem Eigentumsvolk heraus gerettet hat. Sie haben eine solche besondere Position. Und all das hat sie aber nicht davon abgehalten, sich abzuwenden. Und die Liebe, die ist es, worum es Gott geht. Die Liebe ist es, worum Gott ringt. Die Liebe ist es, die das Wesen und der Charakter Gottes ist. Die Liebe ist auch das, was bleibt. Wenn du ewiges Leben haben möchtest, dann geht es nur durch die Liebe. Wenn dein Herz kalt ist, wenn dein Herz kalt ist und du vor Gott stehen wirst im Gericht und sagen wirst, ja, ich glaube daran, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist, dann wird Gott sagen, ja, ich weiß, dass du das weißt. Aber Glauben ist was anderes. Glauben ist darauf Vertrauen. Glauben ist, den, der dich geliebt hat, zurückzulieben. Das, was Dirk vorhin gesagt hast, wenn du ihn mehr kennenlernst, dann wirst du ihn auch mehr lieben. Wenn du wirklich begriffen hast, was er für dich getan hat, wie sehr er dich geliebt hat, dann kannst du gar nicht anders, als ihn zurückzulieben. Andersrum, wenn du feststellst, dass dein Herz kalt ist ihm gegenüber, was ist dann sozusagen die, was soll dann passieren? Was macht man dann? Wie kann ich das Herz, was kalt geworden ist, wieder warm machen? Jesus sagt, kehre zurück zur ersten Liebe. Lass dir zeigen, und das ist das, worum es dabei geht. Es geht darum, lass dir neu zeigen, führe dir neu vor Augen, wie sehr Gott dich liebt, wie sehr er dich geliebt hat in Jesus Christus. Sodass du neu begreifst, wie liebenswert Gott ist. Und dass du neu ergriffen wirst. Dass die Liebe Gottes neu ausgegossen wird in deinem Herzen durch den Heiligen Geist. Wie Dirk gesagt hat, es ist einfach schlicht ein Gebet. Es ist ein Schreien danach. Herr, tu das bitte in mir. Wir haben gesehen, dass Gott so gnädig ist. Er kommt hier zu seinem Volk. Er spricht zu dem König seines Volkes, König Ahas. Aber König Ahas ist weit weg von Gott. Er ist mittendrin in der Machtpolitik. Und versteht mich nicht falsch, ich glaube schon, dass Gott auch Menschen beruft, in der Politik zu wirken. Aber wenn du jemand bist, der von Gott solch eine Berufung hat, behüte dein Herz. Du musst schon jemand sein wie Daniel. Entschieden. Ich werde mich nicht den Spielen der Macht unterordnen, sondern ich werde meinem Herrn treu bleiben, egal was kommt. Weil wenn du nur mit halbem Herzen da hineingehst und mit der Macht flirtest, du wirst am Ende mitgerissen. Ahas hat die Machtpolitik, hat sich auf die Machtpolitik eingelassen. Wisst ihr, diese ganze Geschichte mit den König von Aram und dem König von Israel, dem Nordreich Israel, die dann kommen und sich verbünden, um gegen Ahas zu kämpfen, um ihn abzusetzen und sich einen König dort einzusetzen, der ihnen wohlgefällig ist und der sich mit ihnen dann zusammen verbündet gegen ja den, der noch mächtiger ist, nämlich den König von Assur, der ankommt und alles platt machen will. Ja, sie wollten eine schlagkräftige Koalition bilden, um diesem machtgierigen Tyrannen eine Grenze zu setzen. Und wisst ihr, was Ahas macht? Nicht das, was Gott ihm durch Jesaja sagt. Jesaja sagt, glaube, vertraue auf den Herrn, der ist derjenige, der Jerusalem und Juda schützen will. Wie er es damals gemacht hat, als er das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Was hat Gott zu dem Volk Israel gesagt durch Mose? Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Ja, ist das nicht blauäugig? Heißt es nicht, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott? So hat es das Volk Israel erlebt. Und so sagen die Propheten, so sagt Jesaja, vertrau nicht auf die Winkelzüge der Machtpolitik, sondern vertrau auf den Herrn und lass dich vom Herrn leiten. Aber Ahas ihr könnt das im Königebuch nachlesen und im Chronikbuch. Was hat er gemacht in dieser Not, in dieser Bedrohung? Er hat sich gedacht, ja, ich brauche ja nur mich an diesen mächtigen König von Assur wenden. Der kommt dann mit seiner ganzen Heeresmacht an von Norden und dann müssen die ganzen Soldaten, die auf dem Weg zu mir sind, aus Aram und Israel, die müssen dann umdrehen, um ihr Land zu verteidigen. Das ist doch eine kluge Taktik. Und so hat er es gemacht. Aber Gott war da nicht mit einverstanden und er hat sich darüber nicht gefreut. Es hat ihn aber noch nicht dazu gebracht, sich völlig wegzuwenden. Nein, er hat weiter gesprochen. Er hat weiter zu diesem Volk Israel gesprochen. Und es ging ihm nicht nur um die machtpolitischen Geschichten der damaligen Zeit, sondern es ging ihm um viel größere Dinge. Wie wir letztes Mal gehört haben, unser Kampf ist ja nicht gegen Fleisch und Blut. Es geht in dem Kampf, im Kampf Gottes, um etwas viel Größeres. Ein Kampf, der angefangen hat im Garten Eden. Ein Kampf, den Gott so beschreibt. Er sagt zur Schlange, du wirst in einem ständigen Kampf sein mit dem Nachkommen der Frau. Du wirst ihm in die Ferse beißen und er wird dir den Kopf zertreten. Und das beschreibt diesen geistlichen Kampf zwischen dem Nachkommen der Frau. Ja, wer ist das? Der Same der Frau. Werden wir heute lesen. Die Schlange aber, die alte Schlange, das ist der Satan, das ist der Fürst dieser Welt, der in dieser Welt regiert, in dieser Finsternis und Menschen für seinen Willen, für seine Zwecke gebraucht. So viele Menschen auf dieser Erde, die von sich selber denken, ich gehöre ja zu den Guten. Ich will doch nur das Gute. Und sehen und erkennen nicht, dass sie in Wirklichkeit von der Finsternis gesteuert werden. Wir gehen jetzt mal hier rein in Kapitel 7 von Jesaja. In 7 Vers 9 sagt Jesaja dem König Ahas, glaubt ihr nicht, dann bleibt ihr nicht. Der Glaube ist es, der bleibt. Das Vertrauen in Gott. Und das Vertrauen hat ihren Ursprung in der Treue Gottes. Treue und Vertrauen gehören zusammen. Und derjenige, der treu ist, ist vertrauenswürdig. Und Gott ist treu, selbst da, wo wir untreu sind. Vers 10, und der Herr fuhr fort zu Ahas, zu König Ahas zu reden und sprach, fordere dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott. In der Tiefe fordere es oder oben in der Höhe. Wisst ihr, Gott hat Ahas Herz gesehen. Er hat gesehen, dass Ahas nicht glaubt. Dass Ahas nicht auf die Worte Gottes, die aus Jesajas Mund kamen, vertraut hat. Gott hatte zu Ahas gesagt, hab keine Angst vor diesen beiden Königen. Es wird ihnen nicht gelingen. Okay, keine Angst. Kann ich ja entspannen. Kann ich doch ruhig sein. Kann ich das Ganze doch abwarten. Sei stille. Der Herr kämpft für dich. Okay, gut. Läuft. Nee, in Ahas Herzen waren diese Gedanken. Ja, wie kriege ich das hin? Was muss ich machen, damit ich das hinkriege, dass ich am Ende nicht abgesetzt werde. Manchmal ist es vielleicht so, dass wir sogar denken, wie kriege ich das hin, dass Gottes Verheißung an mich sich erfüllt, damit am Ende ich nicht als der Doofe dastehe, der an Gott geglaubt hat, aber enttäuscht wurde und nachher erweist sich mein Glaube als falsch. Sehr, sehr chaotisch, ne? Aber ich sag dir, das passiert. Es passiert in unseren Köpfen, in unseren Herzen, solche komischen Denkvorgänge. Und was sagt Gott dann zu Ahas in dieser Situation, wo er da so, ne, am Denken ist? Er sagt, okay, hey, dann fordere dir doch ein Zeichen. Erbitte dir ein Zeichen vom Herrn. Erbitte dir ein Zeichen vom Herrn. Das ist das, was Gott sagt. Wir kennen das doch. Gideon, oder? Die Geschichte von Gideon. Gott kam zu ihm und hat gesagt, hey, Junge, du bist echt ein Streiter, ein Kämpfer des Herrn. Und Gideon sagt, wer ist der Herr und was hat er, diese ganzen Geschichten von der Errettung. Gideon war so ein zynischer Zweifler. Wenn du dir das anguckst in Richter 6, der war so deprimiert über die Situation von Israel in der Zeit und er hat den ganzen alten Geschichten keinen Glauben geschenkt. Er hatte keinen Glauben. Und Gott hat sich diesen Zweifler ausgesucht und hat gesagt, du wirst das Volk retten. Was? Ich? Wie bitte? Wie soll denn das geschehen? Na, und dann hat Gott ihm das gesagt. Und er war ein Zweifler und er hat gesagt, hey, also ich kann das gar nicht richtig glauben. Gib mir doch ein Zeichen. Und dann hat er sich so ein ganz verrücktes Zeichen ausgedacht, ne? Mit diesem Tau, ne? Auf dem Schafsfell irgendwie sollte auf dem Fell der Tau sein und auf dem Gras drumherum nicht. Gott hat gesagt, okay, gut, machen wir. So, ne? Dann Ergebnis, ja, war so. Jetzt andersrum. Okay, sagt Gott. Alles klar. Andersrum. Ja, und Gott ist Gideon so entgegengekommen, weil er Gideon geliebt hat, weil er einen Plan mit Gideon hatte. Und weil er sein Volk Israel, sein unterdrücktes Volk geliebt hat. Weil er ihr Schreien gehört hat. Wie in Ägypten damals. Ein Volk, das durch eigene Schuld sich wieder in die Knechtschaft geraten ist. Und dennoch, er hat Erbarmen, er ist gnädig und barmherzig. Er hört das Schreien seiner Kinder und möchte ihre Not und ihr Elend wenden. Und so auch hier. Und Ahas, der ist so, hängt so drin in seinem Unglauben, in seinem Misstrauen Gott gegenüber. Ja, er vertraut auf politische Wege, er vertraut auch auf andere Götter. Und Gott sagt zu ihm, hey, so eine starke Zusage habe ich dir gegeben. So eine krasse Zusage. Du könntest das doch nehmen und jetzt im Glauben kämpfen und sagen, ja, der Herr hat es mir zugesagt. Und das ist der geistliche Kampf, ne? Der geistliche Kampf ist der Kampf. Okay, Gott hat es mir zugesagt. Es ist noch nicht geschehen. Ich sehe die Truppen ankommen, aber Gott hat gesagt, es wird nicht geschehen. Ich bleibe dabei. Ich vertraue auf Gott. Ich suche nicht meine Hilfe im König von Assur oder in anderen Göttern, sondern ich bleibe bei der Zusage Gottes. Ich warte darauf, dass es geschieht. Und dann sagt Gott, dann erbitte dir doch ein Zeichen. Ich möchte dir helfen in deinem Unglauben. Ich will dir helfen in deinen Zweifeln. Erbitte dir ein Zeichen. Was sagt Ahas dazu? Aas aber sagte, ich will nicht fordern und will den Herrn nicht auf die Probe stellen. Was für ein demütiger Mann. Ist es nicht genau das, was Jesus auch gesagt hat? Der Teufel hat doch gesagt, hier im Wort Gottes steht, du wirst von den Engeln Gottes auf Händen getragen, dann kannst du doch hier von dieser Zinne runterspringen. Was hat Jesus gesagt? Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Aas ist doch hier wie Jesus. Mit dem Unterschied, dass Gott zu ihm gesprochen hat und nicht der Satan. Gott hat gesagt, er bitte dir ein Zeichen. Er sagt, ich will nicht fordern und will den Herrn nicht auf die Probe stellen. Dahinter, und Geschwister, es gibt falsche Demut. Falsche Demut besteht darin, dass wir nicht glauben. Wir verstehen vielleicht richtig unsere eigene niedrige Position. Wir erkennen vielleicht richtig, wie schwach und klein und unbedeutend wir sind. Wir erkennen vielleicht, was für ein, wenn ich hineinrutsche in diese falsche Demut, dann erkenne ich, was für ein Schwachmat ich bin. Wie unfähig ich bin. Und wisst ihr, und dann, wenn ich an dem Punkt bin, da merkt der Teufel, das ist ein gefährlicher Punkt, da muss ich jetzt einhaken. Und dann sagt er, genau, du bist so ein Schwachmat. Und ja, ich bin so ein Schwachmat. Oh, was bin ich für ein Schwachmat. Und dann zieht es dich immer mehr weiter runter. Und dann kommt Gott und sagt, hey, ich bin für dich da. Ich bin dein Retter. Ich möchte dich rausholen aus dem Loch. Ja, du bist vielleicht ein Schwachmat, aber ich liebe dich. Ich liebe Schwachmaten. Ich liebe dich. Und ich will dich aufbauen. Ich will dich stärken mit meiner Kraft. Denn meine Kraft ist in den Schwachen, in den Schwachmaten mächtig. Aber wisst ihr, was wir dafür brauchen? Wir müssen glauben. Glaubt ihr nicht, dann bleibt ihr nicht. Wie war die Botschaft, die Jesus gebracht hat? Markus 1, kannst du das lesen? Da fasst Markus das zusammen, wie Jesus am Anfang des Evangeliums. Was hat er verkündet? Er hat gesagt, die Zeit ist nahe. Das Reich Gottes ist nahe. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Tut nun Buße und glaubt an das Evangelium. Zwei Dinge, die zu tun sind. Kehrt um von Stolz, von Hochmut, von Selbstgerechtigkeit, von eurer Sünde, von eurem Ungehorsam gegenüber Gott, von eurem Widerstand. Kehrt um. Ja, ich höre auf. Ich demütige mich vor Gott. Ja, du hast recht, ich bin ein Sünder. Oh, ich habe so schwer gesündigt. Was sagt Jesus dann aber? Glaub an das Evangelium. Und das Evangelium ist eine frohe Botschaft. Du, der du jetzt so traurig bist und niedergedrückt bist von deiner schweren, von dieser Tatsache, dass du so versagt hast. Freu dich, weil Gott dir all deine Sünde abgenommen hat und Ja zu dir sagt. Ein ewiges Ja über dich spricht. Ich habe dich je und je geliebt. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Ich lass dich nicht los. Glaube das. Vertrau mir. Nein, das kann ich nicht glauben. Ja, Gott kann sich über andere Sünder erbarmen, aber ich, nein, meine Sünde ist zu schwer. Es ist einfach eine fette, glatte Lüge und es ist Stolz in sein Gegenteil verkehrt. Und dieser Stolz muss gekreuzigt werden. Nein, Jesus starb auch für mich. Und ja, sein Tod am Kreuz ist genug für meine Sünde. Und ja, durch seine Wunden finde ich Heilung. Ja, auch ich, der ich so deprimiert und so niedergedrückt bin. Er bittet dir ein Zeichen, sagt Gott. Ich will dir zeigen, dass Gott mit dir ist, Gott für dich ist. Er bittet dir doch ein Zeichen. Nein, nein, ich will doch Gott nicht auf die Probe stellen. Was sagt Jesus dazu? Matthäus 7, Vers 7. Er sammelt seine Jünger um sich herum und hat ihnen so viele tiefe, wichtige Wahrheiten mitzuteilen. Unter anderem diese. Bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt. Und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Oder welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihn um ein Brot bittet, ihm einen Stein geben wird? Und wenn er um einen Fisch bittet, wird er ihm eine Schlange geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? Gott ist gut, sagt Jesus. Und er gibt Gutes. Und er möchte auch gerne, er gibt gerne Gutes. Also bitte ihn. Und wenn er sagt, ich würde dir so gerne ein Zeichen geben, bitte doch um ein Zeichen. Wer bin ich dann zu sagen, nein, ich werde nicht, in meiner großen Demut werde ich nicht bitten. In Matthäus 18, ein bisschen weiter, Vers 19. Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Zwei sind oder drei sind versammelt in Jesu Namen. Das heißt, sie sind zwei oder drei, die sich Jesus untergeordnet haben, die Jesus als ihren König und Herrn angenommen haben. Und Jesus ist in ihrer Mitte, wenn sie zusammen Gott suchen. Und sie kommen überein. Das bedeutet, sie prüfen sich gegenseitig darin, was willst du denn vom Herrn erbitten? Ja, das ist ja nun sehr selbstsüchtig, was du da vom Herrn erbitten willst, das ist ja gar nicht Gottes Wille. Aber nein, wenn sie übereinkommen, gemeinsam nach seinem Willen zu suchen und zu fragen und ihn zu bitten, dann sagt Jesus, ihr könnt echt mutig sein. Denn sie wird ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Matthäus 21, Vers 22. Sagt Jesus, alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen. Und da macht Jesus deutlich, hier geht es um etwas. Im Gebet geht es um dieses Herzensvertrauen. Das, wovon Jesus spricht. Guck mal, Gott ist gut. Er wird dem, der sucht, der bittet, dem wird gegeben. Aber Gebet, ne, dadurch, dass wir in einer Zeit leben, über viele Jahrhunderte, Jahrtausende, religiös geprägt. Was ist Gebet? Ne? Und das ist immer wieder wichtig, dass wir uns erneuern lassen zu dieser Schlichtheit und zu diesem einfachen Sinn des Gebetes, wie Jesus es seinen Jüngern gelehrt hat. Vater unser, unser Vater. Wir kommen als Kinder zu unserem Vater. Dein Name werde geheiligt. Wir geben unserem Vater Ehre und Respekt und Achtung und suchen seine Verherrlichung. Dein Reich komme, deine Herrschaft, deine gute Herrschaft, wie sie auf dieser Erde verloren gegangen ist, wie viele Menschen, ja wie ich selbst vom Fürsten der Finsternis regiert werde. Herr, du sollst regieren, du sollst König sein. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Ja, Herr, ich will deinen Willen kennenlernen und nach deinem Willen bitten. Will sehen und erkennen, was der Wille des Herrn ist. Und will danach suchen und will darum bitten. Und Gott sagt, so gerne gebe ich euch das, was ihr Gutes erbittet von mir. Und was sagt Jakobus in Jakobus 4? In Jakobus 4 sagt er, woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Ihr begehrt und habt nicht. Ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ja, man kann bitten und dann doch nicht empfangen, weil man übel bittet, falsch bittet, aus einer falschen Motivation heraus, mit einem falschen Ziel. Aber wenn wir richtig beten, sagt auch Jakobus in Jakobus 1, ein paar Seiten vorher, Vers 5, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht. Und sie wird ihm gegeben werden. Was für eine Ermutigung, was für eine Verheißung. Wenn dir Weisheit mangelt, dann erbitte sie dir vom Herrn und Gott wird sie dir geben. Was steht aber Vers 6? Erbitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird, ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Und es ist so eine Sache mit dem Zweifel. Wir haben es mit Zweifel zu tun. Immer wieder kämpft es in uns. Kann ich Gott wirklich vertrauen? Ja, wir haben unsere guten Erfahrungen mit Gott gemacht. Aber wir haben auch unsere Erfahrungen gemacht, wo wir gemerkt haben, ja, irgendwie macht Gott ja doch nicht immer alles, was ich wünsche, was ich möchte. Nicht sofort. Auf Schnips. Und dann sind wir enttäuscht und entmutigt und fangen an zu zweifeln. Wir lesen auch in den Evangelien von so einem Mann, der seinen Sohn gebracht hatte zu den Jüngern. Und dieser Junge, der hat so schwer gelitten und er hat Gott gesucht und er hat die Jünger gesucht, er hat Jesus gesucht, er hat die Jünger gefragt, hey, könnt ihr nicht, Jesus war nun gerade nicht da, dann hat er die Jünger gefragt, könnt ihr nicht meinem Jungen helfen? Und sie konnten es nicht. Und dann kam Jesus und dann war er so schon so angegriffen in seinem Glauben, dass er gesagt hat, ja, Jesus, na, kannst du nicht vielleicht was, ja, wenn du, hilf doch meinem Sohn, wenn du was kannst. Und Jesus sagt, wenn du was kannst, dem Glaubenden ist alles möglich, sagt Jesus. Und was schreit dann dieser arme Kerl, dieser arme Mann? In Markus 9 kannst du das nachlesen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Er ist hin und her gerissen. Er sehnt sich danach zu glauben und merkt, wie sehr er zweifelt und wie sehr er. Aber wisst ihr was? Jesus erbarmt sich und sagt, okay. Die Leute laufen zusammen. Es ist irgendwie totale Krise. Er verherrlicht sich an diesem Jungen und heilt ihn. Wisst ihr, es geht hier nicht darum, dass dein Glaube, ne, dein Glaube muss so und so groß sein. Aber ohne Glauben können wir Gott nicht gefallen. Wir müssen diesen Schritt tatsächlich im Vertrauen wagen und springen. Und das tun wir in aller Schwachheit, in aller Angst, in allem Zweifel. Aber es ist diese Entscheidung, wisst ihr, die wir dann treffen. Ich entscheide mich für den Glauben. Ich springe in die Arme des Vaters. Ich weiß nicht, ob ich da gut ankomme, aber ich springe. Glaube heißt nicht, dass ich es kann, sondern dass ich glaube, dass Gott es kann. Dass ich diesem Wort, bei Gott ist nichts unmöglich, sage, ja, irgendwie glaube ich das schon. Und ja, ich setze alles auf diese Karte. Ja, er kann mich Schwachmaten weise machen. Auf übernatürliche Weise kann er mir ein Licht geben. Ja, er kann mich, Schwachmaten, gebrauchen, sogar für sein Reich. Er kann mich, der ich unfähig bin, der ich ja müde bin, der ich kraftlos bin, der ich ängstlich bin, der ich so viele Fehler habe. Er kann mich gebrauchen für sich, als sein Werkzeug. Wie soll das denn möglich sein? Wie kann das sein? Wisst ihr, und das ist das Zeichen, was Jesaja Ahas gegeben hat. Er hat gesagt, die Jungfrau wird schwanger. Und was sagt Maria? Wie kann das möglich sein? Das geht doch nicht. Und wir sagen es bis heute. Das kann doch nicht sein. Das geht doch nicht. Aber für Gott ist nichts unmöglich. Jesaja 7 nochmal zurück. Uiuiui. Da sprach er, hört doch Haus David, ist es euch zu wenig, Menschen zu ermüden, das ist Vers 13, dass ihr auch meinen Gott ermüdet. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Rahm und Honig wird er essen, bis er weiß, das Böse zu verwerfen und das Gute zu wählen. Was das mit diesem Rahm und Honig auf sich hat, erklärt er später. In jungem Alter wird er Rahm und Honig essen, denn ehe der Junge weiß, das Böse zu verwerfen und das Gute zu wählen, wird das Land verlassen sein vor dessen beiden Königen, dir graut. Also Jesaja sagt hier mehr oder weniger, dieses Zeichen wirst du erleben. Da wird ein Kind geboren von einer jungen Frau. Und dieses kleine Kind, was geboren wird, dessen Name Immanuel sein wird, der wird nicht alt werden, der wird ein kleiner Junge sein immer noch. Und dann wird diese ganze Geschichte mit Aram und Israel wird vorbei sein. Na, wir denken immer, die Not, die jetzt da ist, das Problem, was jetzt da ist, die Last, die jetzt da ist, das wird immer so sein. Nein. Na, letztes Mal habe ich gesagt, wir denken immer, das, was jetzt ist, das ist für immer, besteht für immer. Ne? In der großen Politik zum Beispiel. Ne? Was weiß ich, vor 50 Jahren hat man gedacht, ja, Kalter Krieg, ne? Hier die Kommunisten, da die Kapitalisten, USA, Sowjetunion, das wird immer so sein. Und irgendwann war es vorbei. Wir denken jetzt die Situation, das wird immer so sein. Nein, es wird nicht so sein. Wie gesagt, Königreiche kommen und gehen. Nöte kommen und gehen. Als wir in der Pandemie waren, haben wir gedacht, ja, wird das nie ein Ende nehmen. Ja, klar haben sie gesagt, es wird ein Ende nehmen. Aber du konntest dir das nicht vorstellen. Jetzt sind wir im Krieg. Dieser Krieg wird irgendwann zu Ende sein. Er wird irgendwann zu Ende sein. Der wird nicht für immer dauern. Aber, Geschwister, dieses Jesaja sagt, vertraue auf den Herrn. So wird es sein. Er hat es angekündigt. In wenigen Jahren wird das ganze Thema abgeschlossen sein. Und er sagt dann weiter, in Vers 17, der Herr wird über dich, über dein Volk und über das Haus deines Vaters Tage kommen lassen, wie sie nicht gekommen sind seit dem Tag, an dem Ephraim sich von Juda getrennt hat, den König von Assur. Jetzt geht's nämlich tiefer, jetzt geht's weiter. Das, worauf du vertraust, Ahas, das ist am Ende das, was dich treffen wird, wodurch Gott eine schlimmere Zeit kommen lässt, als das, was ihr erlebt habt damals nach Salomo. Aufgrund von Salomos Götzendienst wurde das Volk Israel geteilt. Ein schmerzhafter Prozess. Wir kennen das als Deutschland. 40 Jahre lang getrennt. Das Volk Israel war über Jahrhunderte hinweg getrennt. Und Gott sagt, es wird eine schlimmere Zeit kommen. Nämlich der König von Assur, der wird hier das erste Mal erwähnt. Und das assyrische Weltreich hat dann tatsächlich die Kontrolle und die Herrschaft übernommen und hat das Nordreich Israel ausgelöscht, hat das Volk in die Verbannung geführt, hat das Strafgericht Gottes über das Nordreich gebracht. Da war die Geduld Gottes zu Ende. Und das Gericht Gottes ist über das Nordreich gekommen. Aber nicht nur über das Nordreich, sondern auch über das Südreich. Und nur weil ein Nachkomme von Ahas, der Hiskia, ein Mann war, der sich Gott zugewandt hat und im Glauben geblieben ist, ist die Stadt Jerusalem nicht erobert worden. Aber das ganze Land ist verwüstet worden. Und sie mussten dem König von Assur dienen. Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird der Herr die Fliege, die am Ende der Ströme Ägyptens und die Biene, die im Land Assur ist, herbeipfeifen. Dann werden sie kommen und sich alle niederlassen in den Tälern der Schluchten und in den Spalten der Felsen, in allen Dornsträuchern und an allen Tränkplätzen. An jenem Tag wird der Herr durch das Schermesser, das auf der anderen Seite des Stromes angeheuert wurde, nämlich durch den König von Assur, das Haupt scheren und das Haar der Beine, ja auch den Bart wird es wegnehmen, ein ganz großes Übel für einen Israeliten der damaligen Zeit. man könnte sagen, rasiert. Ja. An jenem Tag wird es geschehen, da wird einer eine Kuh, junge Kuh und zwei Schafe am Leben erhalten, und es wird geschehen, wegen der Menge der Milch, die sie geben wird, wird er Rahm essen. Ja, Rahm und Honig wird jeder essen, der im Lande übrig geblieben ist. Also das ist der Grund, weil der König von Assur mit seinen ganzen Soldaten da kommen wird. Er wird eben sich nicht zufrieden geben damit, das Volk das Nordreich Israel und Aram einzunehmen. Nein, er wird auch nach Juda kommen und sich dort festsetzen. Und es wird an jenem Tag geschehen, dass jeder Ort, wo 1000 Weinstöcke im Wert von 1000 Silberschekeln stehen, den Dornen und Disteln gehört. Nur mit Pfeilen und Bogen wird man dorthin kommen, denn zu Dornen und Disteln wird das ganze Land werden. Und auf alle Berge, die mit der Hacke behackt werden, dahin wirst du nicht kommen aus Furcht vor Dornen und Disteln. Und sie werden ein Ort sein, an dem man Rinder treibt und der von Schafen zertreten wird. Die wunderbaren Weinberge, der Reichtum des Landes Israel, alles kaputt, alles zerstört. Nur noch ganz schlicht und einfach ein bisschen Vieh. Dorn und Disteln, das ist das, was Gott angekündigt hat im Garten Eden. Das wird der Boden hervorbringen aufgrund deiner Sünde, Adam. Dorn und Disteln, das sind die Sorgen, sagt Jesus. Die Sorgen, die das Wort überwuchern. Die Sorgen der Zeit. Das ist die Begierde nach dem Reichtum, der Materialismus. Das überwuchert den guten Samen des Wortes Gottes. Das Zeichen, was Jesaja gegeben hat, ist mehr als nur ein Zeichen für diese Zeit damals, sondern es ist ein größeres Zeichen. Und damit möchte ich schließen in Matthäus 1, Vers 23. Wie letztes Mal gesagt, was stellt Gott dem großen Krieg, den Mächten, den politischen Mächten entgegen? Ein Baby. Ein schwaches, kleines Baby. Und zwar geboren von einer Jungfrau. Eine Frau, die dadurch in den Augen der Welt eine Gesetzesbrecherin ist. Die Leute haben damals gedacht, Maria, die hat es ja nicht aushalten können, ne? Konnte nicht abwarten. Josef hat's gedacht und hat sich überlegt, weil er sie geschätzt und geachtet hat und respektiert hat, was mache ich, damit sie irgendwie da rauskommt aus der Nummer und nicht irgendwie wegen Ehebruch gesteinigt wird? Hat sich überlegt, ich hau ab, dann werden alle denken, ich habe sie geschwängert und sie im Stich gelassen, ne? Und dann kommt sie vielleicht aus der Nummer raus. Aber dann kam Gott und hat gesagt, hey, Junge, das ist hier anders. Wo alle denken, sie ist die Übertreterin, ist sie in Wirklichkeit diejenige, die geglaubt hat. Wisst ihr, und das zeigt sich dann in dem Sohn, zeigt sich das genauso und auf noch viel größere Weise. Wir sehen Jesus am Kreuz. Die Menschen sehen Jesus am Kreuz und sagen, das ist ein schlimmer, ja, der schlimmste Verbrecher von allen. Und Gott sagt, nein, genau der ist mein Sohn, mein geliebter Sohn. In Matthäus 1 steht in Vers 20, während Josef dies überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Na, sie war ihm schon verlobt, aber er hatte sie noch nicht nach Hause geführt. Denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Hier zitiert der Engel Psalm 130, Vers 8. Jahwe wird das Volk Israel von seinen Sünden erretten. Und Jesus bedeutet, Jahwe rettet. Dies alles geschah aber, damit erfüllt wurde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Emmanuel nennen, was übersetzt ist, Gott mit uns. Und darum geht es in dem Glauben. Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Und das ist die frohe Botschaft. Ja, wir Menschen, wir haben uns von Gott abgewandt, wir sind unsere eigenen Wege gegangen und wir folgen dieser zerstörerischen Macht der Sünde. Aber Gott liebt uns und hat seinen Sohn für uns gegeben, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Glaube daran, Gott ist mit dir, er ist für dich. Er ist nicht fern von dir. Nein, wenn du ihn im Glauben annimmst, dann lebt er sogar in dir durch den Heiligen Geist. Gott ist mit uns, er ist für uns. Er lässt uns nicht im Stich. Er ist in diese Welt gekommen und Mensch geworden und ist so geworden wie wir. Hat alles durchlebt und durchlitten wie wir. Er ist unseren Tod gestorben und hat den Tod überwunden und ist auferstanden von den Toten, um uns mit hineinzunehmen, herauszuretten aus unserer Sünde, hineinzuretten in sein Reich. Gott ist mit uns. Jesus ist der Immanuel, der Sohn der Frau, der der Schlange den Kopf zertreten hat. Jesus, wir danken dir dafür und bitten dich, dass du unsere Herzen neu ergreifst, neu berührst, neu bewegst zu dir hin. Herr, du hast so ein wunderbares Zeichen uns gegeben, dass du für uns bist, dass du mit uns bist, dass du nicht gegen uns bist, dass ja, du all unsere Sünde vergeben hast. Du hast uns so ein großartiges Zeichen deiner Liebe gegeben. Herr, wir wollen dir glauben und dir vertrauen, wollen dieses Zeichen annehmen, wollen dich, Jesus, als unseren Retter und Erlöser und Herrn annehmen und dir folgen und dir vertrauen. In den Nöten, in denen wir sind, in den Ängsten, in den Sorgen, wollen uns immer wieder entscheiden dafür, ja zu dir zu sagen, ja zu auch deinem Angebot zu sagen, komm zu mir, der du mühselig und beladen bist. Ich will dich erquicken, ich will dir Leben geben, ich will dir Ruhe geben, ich will dir Frieden geben, ich will dich reinigen von deiner Sünde, ich will dich erneuern, ich will dich füllen mit meiner Liebe, ich will dir zeigen, dass ich mit und für dich bin. Amen.